Wir würden dann mit der Sitzung beginnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne die 61. Sitzung des Sportausschusses und begrüße Sie alle recht herzlich. Die Sitzung ist öffentlich. Sitzungsbegleitend stehen uns wieder unser parlamentarischer Staatssekretär Herr Mahmut Özdemir und unser Abteilungsleiter Dr. Steffen Rüge zur Verfügung, sowie weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sportabteilung. Der parlamentarische Staatssekretär muss möglicherweise die Sitzung aufgrund eines Anschlusstermins leider um 16.45 Uhr verlassen. Bleibt das so? Ja. Ebenso herzlich begrüße ich unsere Ressort- und Ländervertreter. Ich heiße auch die Gäste willkommen, die uns auf der Tribüne und per Zoom verfolgen. Die Sitzung wird vom Parlamentsfernsehen aufgezeichnet, live im Interview gesendet, aufgezeichnet und danach auch in der Mediathek uns zur Verfügung stehen. Von weiteren Bildaufnahmen bitte ich hier erstmal abzusehen. Zum heutigen Tagesordnungspunkten haben wir folgende Änderungen vorgenommen und haben sich ergeben, dass wir den Tagesordnungspunkt 2, hier geht es um den Antrag Wintersport, die Fraktion der CDU-CSU zurückgezogen hat. Schade. Zum Tagesordnungspunkt 3, Unterrichtung Tourismusstrategie, und 4, Entschließungsantrag der Fraktion der AfD, haben die federführenden Ausschüsse ihre Votenanforderungen ebenfalls zurückgezogen. Daher werden diese Tagesordnungspunkte auch bei uns hier abgesetzt. Ich sehe keinen Widerspruch und rufe damit den Tagesordnungspunkt 1 auf. Tagesordnungspunkt 1, geht es um den Nachbericht zu den Paralympischen Spielen in Paris. Ich begrüße ganz herzlich den Präsidenten des Deutschen Behindertensportbundes, Friedhelm Julius Beucher, der begleitet wird vom Abteilungsleiter Leistungssport, Herrn Lukas Niedenzu. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, alles klar. Den stellvertretenden Direktor und Fachbereichsleiter Ausdauer des Institutes für angewandte Trainingswissenschaften, Herrn Dr. Jürgen Wick, der auch im Biathlon schon viele Akzente setzen durfte und gesetzt hat, sowie den Direktor des Instituts für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Herrn Michael Nitsch, der begleitet wird vom Projektleiter Parasport, Herrn Florian Böck. Den Geschäftsführer von Athleten Deutschland, Herrn Herber, herzlich willkommen, auch begleitet von unserer Goldmedaillengewinnerin im Schwimmen bei den Paralympischen Spielen, Herrn Frau Elena Semeschin. Herzlich willkommen. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Vielen Dank auch für die übersandten Unterlagen, die wir an die Abgeordneten verteilt haben. Wir beginnen nun gleich mit den Eingangsstatements, für die wir jeweils 5 Minuten pro Organisation vorgesehen haben. Die Redezeit ist an der Deckenampel ersichtlich, ist über ihn eingeblendet. Und ich würde Herrn Beucher, Herrn Niedenzu bitten zu beginnen. Feuer frei.
Herzlichen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr parlamentarischer Staatssekretär, sehr geschätzte Abgeordneten des Deutschen Bundestags, liebe Gäste. Wir vom Deutschen Behindertensportverband und Nationalen Paralympischen Komitee freuen uns und sind Ihnen auch dankbar, dass Sie in diesen bewegten politischen Zeiten die Sitzung nicht abgesetzt haben, sondern sagen, wir wollen wissen, wie es in Paris war. Das gibt mir Gelegenheit, am Anfang ein paar Irritationen zu beseitigen. Wir wissen ja immer, wir sind immer nur für das verantwortlich, was wir der Presse sagen. Was in der Presse aber erscheint, da schwindet unsere Verantwortung. Und so ist es uns auch gegangen. Es sind unnötige Irritationen entstanden, als aus Paris vermeldet würde, der Bundeshaushalt hätte Kürzungen im Behindertensport vorgenommen. Ich lege Wert darauf festzustellen, das war weder eine Formulierung von uns, das waren auch keine Kürzungen, sondern wir haben mit Freude gesehen, dass der Regierungsentwurf die gleiche Höhe hatte wie der vorherige Haushalt. Und was noch schöner ist, und das verbinde ich mit großem Dank hier an diesen Ausschuss, aber auch an die Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss, dass sie in der letzten Woche eine notwendige Erhöhung von über 800.000 Euro speziell für das, was Garant für Erfolg ist. Das sind in erster Linie neben den Sportlerinnen und Sportlern unsere Trainerinnen und Trainer. Und da muss man das Niveau nicht nur halten, sondern verbessern. Und das geht erfahrungsgemäß ja nur mit Geld, Innovation, Kraft und dessen, was man als Erfahrung mitbringt. Ja, die Fakten von Paris kann eigentlich nicht schöner sein. Das ist hier für mich eine Jubelveranstaltung, weil ich Sie mitnehmen will in diese einmaligen Paralympics von Paris. Sie haben sich das von dem olympischen Kollegen schon ebenso anhören können. An den 11 Wettkampftagen mit 549 Medaillen-Events, da brauchst du ja nicht mitzulaufen, das haben Sie ja alle, ne? Okay. Waren es 160 Nationen. Und da bitte ich Sie mal in die Geschichte der Paralympics zu gucken. 1988 in Seoul waren es 60 Nationen. Fast das Dreifache. Das relativiert natürlich auch die Erwartungshaltung und das, was an Erfolgen da ist. Denn eben sind dank der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention in vielen Teilen der Welt auch paralympische Zentren und nationale paralympische Komitees entstanden, die natürlich auch trainieren und dort zeigen, dass eben Leistung und Vielfalt über den Globus verteilt ist. Wir sind stolz darauf, dass keine positiven Dopingkontrollen bis zum heutigen Tag bekannt sind. Wir waren stolz darauf und sind es noch, dass im Refugee-Team drei aus Deutschland dabei waren. Und insgesamt kann ich von unserem Team sagen, mit 143 Athletinnen und Athleten und den 5 Guides waren es die bisher größte Mannschaft, die wir entsenden konnten. Die Gesamtmannschaft hatte 250 Personen. Natürlich haben wir durch die Vielfalt, durch die vielen Sportarten, an denen wir teilnehmen, auch eben besondere Begleiter. Wer in der Paradressur unterwegs ist, kann nicht ohne einen Tierarzt nach Paris fahren. Und so sind Physiotherapeuten, Ärzte, Betreuer, Fachleute, Techniker dabei gewesen, die dann diese 250 Personen ausgemacht haben. Aus sportlicher Sicht wieder 4 Sportmannschaften dabei, aber noch wichtiger, dass in 18 von 22 Sportarten wir vertreten waren. Medaillen haben alle gezählt. Ich zähle die Plätze 4 bis 8, 63 Platzierungen. Und wenn einer bei Rudern mit 600stel als Vierter reinkommt, dann ist das für mich die gleiche Weltklasse wie derjenige, der die Medaille bekommen hat. Und das gilt durchgehend. Dass wir auf der Leistungsebene weit oben stehen, sieht man daraus, dass Leute, die in Paris zum Beispiel nur in Anführungsstrichen Bronze geholt haben, nachher bei der Weltmeisterschaft im Radfahren in Zürich Weltmeistertitel gewonnen haben. Und so lässt sich das fortsetzen. Das würde ich aber der Intensität gerne in ihren Arbeitsgruppen vertiefen, weil wir ja jetzt schon nach der Road to Paris uns jetzt auf der Road nach Los Angeles befinden, ohne die Winterspiele auszuklammern. Riesiges Interesse, zahlreiche Gäste, danke den Abgeordneten des Deutschen Bundestags, die eben in Paris waren und sich vor Ort haben sachkundig machen können. Unser Fazit, sportliche Zielsetzung knapp verfehlt, aber 11 ist ein, ja, das Wort darf nicht sein, ich muss jetzt ein anderes Wort für das Oberbergische auch gut finden. Also ein ausgezeichneter Platz, dieser 11. Platz in diesem Konzert der 169 Nationen. Wir haben wieder eine Mannschaftsmedaille bekommen. Wir haben den sogenannten Abwärtstrend gestoppt. Wir gehen erstmalig wieder nach oben. Das ist ein Ergebnis von guter Ausrüstung dank Ihrer Ausstattung. Ich sage immer, wenn Leute fragen, ja, wer bezahlt das? Ich sage, da bezahlst du mit. Das ist steuerfinanziert und das muss man immer wieder sagen, wenn man bejubelt und beklatscht wird. Unsere hervorragenden Athleten machen denn den sogenannten Sack voll. Ich freue mich, dass Elena hier ist. Elena, wo ich immer wieder sage, mir geht es nicht darum, um die Behinderung, die den Menschen kennzeichnet, sondern um die Leistung, die sie zeigen. Und wer nach solchen Operationen dann in Paris Weltrekord schwimmt, Gold holt, das ist einfach so toll Und da kann man nicht genug mit aufhören, für solche Athletinnen und Athleten sich einzusetzen und zu arbeiten. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich fürchte, ich bin drüber.
Vielen Dank. Ich wollte die Euphorie jetzt nicht bremsen. Ich bitte Herrn Dr. Wick um sein Eingangsstatement.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Staatssekretär, werte Mitglieder des Sportausschusses, ein paar wenige Worte zur Einschätzung des IAT zu den Paralympics. Ich glaube, die wesentlichen Fakten, was Medaillen und was Erfolge angehen, sind klar. Ich möchte deswegen darauf hinweisen, dass wir im IAT relativ jung im paralympischen Sport unterwegs sind. Wir haben 2020 ein Stück weit noch einzahlen können auf Tokio 2021, dann begonnen mit den Sportarten Paraschwimmen und Paraleichtathletik, dort aber bloß den Bereich Wurfstoß. Und seit 2021 sind wir unterwegs mit Parakanu und auch Parabiathlon, ist aber eine Wintersportart. Wir unterstützen dazu noch die Paratriathleten, also zwei Athleten, die in der normalen Betreuung, was Leistungsdiagnostik angeht, mit dabei sind. Wir haben zunächst begonnen mit wissenschaftlichen Unterstützungs- und Beratungsleistungen, also alles das, was mit Leistungsdiagnostik, Trainingsanalyse und Wettkampfanalyse zu tun hat, und haben auch in den letzten zwei Jahren Entwicklungs- und Forschungsleistungen tätigen können, dank auch der Finanzierung durch das BMI und durch das Zutun natürlich der Parlamentarier. Was konnten wir sofort umsetzen? Wir konnten also sofort umsetzen Dinge, die im olympischen Sport seit vielen, vielen Jahren gang und gäbe sind. Ich habe mal zwei Beispiele aufgeführt. Das eine war die Modifizierung eines Kanuergometers zur Realisierung von Leistungsdiagnostiken für die Parakanuten. Dort sind bestimmte Anpassungen vorgenommen worden auf der Basis der Kanuergometer, die wir vom FES zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das Gleiche gilt für Technikanalysen, beispielsweise im Parawurfstoß in der Leichtathletik. Hier ist eine Innovation hinzugekommen. Sie haben die Unterlagen vorliegen. Wenn wir mal sehen, mit welchen historischen Wurfstühlen beispielsweise die Athletinnen und Athleten angetreten sind, dann waren die aus meiner Sicht absolut nicht wettkampftauglich und wettkampfwürdig. Hier sind also schnelle Lösungen geschaffen worden, um einerseits einen verstellbaren Stuhl anzufertigen, andererseits aber auch, um tatsächlich individuelle Lösungen zu schaffen. Sehr umfassend sind wir eingestiegen mit dem, was wir Trainer-Berater-System nennen, also mit allen Leistungen, gerade im Paraschwimmen. Und ich glaube, die 10 Medaillen, die im Paraschwimmen erreicht worden sind, sind schlussendlich auch Ausdruck dessen, dass hier die Leistungen entsprechend realisiert werden konnten. Vor welchen Herausforderungen standen wir? Es zeigt sich ein hoher Grad an Diversität. Das heißt also, wir haben unterschiedlichste Startklassen und wir müssen letztendlich mit jedem Athleten einzeln und im Einzelfall arbeiten. Das hat natürlich eingeschränkte Möglichkeiten für Forschung und Entwicklung, wenn es letztendlich um Verallgemeinerungen geht. Was aus meiner Sicht weiterhin notwendig ist oder zunächst erstmal notwendig war, tatsächlich solche Trainer-Berater-Systeme aufzubauen und auch entsprechende Kompetenzteams in den Behindertensportarten zu schaffen, die es uns auch ermöglichen, mit den Leistungen, die wir anbieten können, auch wirksam zu werden. Was haben wir schätzen gelernt? Vor allen Dingen das Engagement und auch die Dankbarkeit der Athletinnen und Athleten und Trainerinnen und Trainer für alle Leistungen, die sie durch uns bekommen haben. Sie zeigen eine wahnsinnig hohe Eigenverantwortung. Nebensatz würde ich mir bei manchem olympischen Sportler wünschen. Was für uns von Vorteil war, dass wir unterstützt worden sind durch unsere Sportarten aus den olympischen Verbänden. Das trifft beispielsweise im Schwimmen zu. Ohne die Kolleginnen und Kollegen aus dem Schwimmen hätten wir dieses umfassende Programm auch gar nicht leisten können. Wir haben natürlich, oder was wir einschätzen, ist tatsächlich, wenn ein solches Trainer-Berater-System funktioniert, sowohl auf der inhaltlichen wie auf der kommunikativen Ebene, dann ist das für uns ein gewisser Erfolgsgarant. Das Beispiel Schwimmen habe ich an der Stelle genannt. Und ich glaube, wir pflegen auch zunehmend eine enge und bessere Zusammenarbeit mit weiteren Partnern im wissenschaftlichen Verbundsystem Leistungssport. Was sind Herausforderungen für die nächsten Paralympics, sowohl im Winter wie auch im Sommer? Ich glaube, wir haben noch Potenzial, wenn es darum geht, weiter zu individualisieren. Einerseits in den Leistungen, die wir den Paraathleten anbieten können, aber eben auch generell, und das ist vielleicht ein bisschen übergreifender, in der Schaffung von Rahmenbedingungen, damit überhaupt auch paralympischer Spitzensport möglich ist. Ich glaube, da sind wir doch noch ein Stück weit weg von dem, was wir teilweise im olympischen Bereich realisieren können. Auch wenn ich zum Beispiel daran denke, wie so der Professionalisierungsgrad insgesamt aussieht. Ich glaube, da sind wir noch sowohl von der Weltspitze relativ weit weg, aber auch erreichen wir noch nicht das Niveau aus dem olympischen Sport. Ich glaube, da sind wir uns auch mit dem DBS einig. Nachwuchsgewinnung ist ein Thema. Da haben wir Projekte, die bei uns im Nachwuchsleistungssport laufen, finanziert durch die Länder, genauso wie die Frage der nationalen Klassifizierung vor allen Dingen. Und es besteht der Wunsch, dass weitere Sportarten an das IAT kommen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich bitte Herrn Nitsch um sein Eingangsstatement oder Herr Böck, wie Sie sich abstimmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, dass wir uns heute hier zu den Ergebnissen von Paris austauschen können. Ich möchte gleich darauf hinweisen, dass wer letzten Mittwoch hier war, den einen oder anderen Satz zweimal hört. Aber wenn wir die hier anführen, die Punkte, die uns wichtig sind, dann haben die natürlich sowohl im paralympischen als auch im olympischen Sport ihre Bedeutung und sollten auch zweimal genannt werden, weil wir natürlich auch möchten, dass der parlamentarische Raum den einen oder anderen Punkt aufgreift. Ich freue mich, dass der Julius Bolcher und auch der Lukas heute da sind. Ich möchte mich explizit bedanken. Die Zusammenarbeit mit eurem Spitzenverband ist also besonders eng und auch die Rückmeldung nach den Spielen hatte ein ganz anderes Niveau, als wir es von anderen Sportarten oder Verbänden kennen. Also vielen Dank dafür. Das war für uns eine tolle Sache. Die Vorbereitungszeit wie bei den Olympischen Spielen war bei den Paralympischen verkürzt. Die finanziellen Rahmenbedingungen spielten sich in einem ähnlichen Rahmen ab, wie wir sie letzte Woche erläutert haben. Also erst erfreulicherweise ministerieller und parlamentarischer Aufwuchs, der sehr wichtig war und der allen, also dem gesamten FES zugute kam. Aber dann im Jahr 2023 die explizite Erhöhung von 200.000 Euro auf 650.000 Euro. Und damit hat der Parasport bei uns im Haus eine Bedeutung erlangt, wie andere Projekte auch. Also man kann es, wenn man es als ein Projekt sieht, kann man sagen, das ist das zweitgrößte nach Bob. Allerdings muss man hinzufügen, hier zum Beispiel in unserem Fall sind 7 Sportarten. Insofern teilt sich das vorhandene Geld natürlich auf mehr Sportarten auf. Und da auch Kompliment an Florian Böck, der heute mit hier ist, weil als Projektleiter 7 Sportarten da zu handeln, das ist also eine besondere Situation auch bei uns im Haus. Die negative Seite sei auch noch mal kurz erwähnt, also die angedrohte Kürzung, weil die Mittel, und die sind bis heute nicht verstetigt, die wir jetzt haben über das Jahr hinweg, sind immer noch von einer Kürzung gefährdet, weil sie nicht verstetigt worden sind, die Mittel des Jahres 2022. Und insofern mussten wir da einen Abwehrkampf liefern, das ist uns gelungen. Danke auch an die Leute, die hier sind und sich beteiligt haben. Und in dem Falle, weil manchmal wird konnte ich letzte Woche erleben, die Regierung, in dem Fall BMI, wird immer sehr streng so angesprochen. Ich würde an der Stelle einfach mal ein Dankeschön bringen, weil die Kommunikation funktioniert aus unserer Sicht hervorragend und damit ist es auch möglich, mal die eine oder andere kritische Situation rechtzeitig zu bearbeiten, was immer, wenn man es sehr spät erst bekommt, man nur hektisch reagieren kann. Und insofern vielen Dank dafür. Zurück zu Paris. Im DBS entwickeln wir vor allem für den DBS entwickeln wir vor allen Dingen Sportgeräte und betreuen Sportlerinnen und Sportler besonders eng. Also wenn man weiß, wie speziell Hochleistungssportler im olympischen Bereich sind, dann kann man sich vorstellen, die Individualität ist im Parabereich noch mal viel, viel höher. Das heißt also, wenn man 3 Athletinnen hat, die in unseren Booten sitzen, dann braucht jede Sportlerin einen anderen Sitz. Da ist also ganz, ganz wenig zu vereinheitlichen. Man muss sehr individuell arbeiten und es ist eine besondere Herausforderung. Zu den Ergebnissen kann ich mich Herrn Bolcher nur anschließen. Wie wir festgestellt haben, das BMI sagt, Erfolg im Spitzensport misst sich an fair gewonnenen Medaillen. Diese sind wie im olympischen Bereich bei uns gestiegen. Hier recht deutlich, aber das sollte auch so sein, weil deutlich mehr Geld sollte auch deutlich mehr Erfolg bringen. Das heißt, wir sind von 4 auf 11 Medaillen gestiegen und Beteiligung innerhalb vom paralympischen Team D von 9 auf 22%. Also da hat sich unsere Bedeutung erhöht innerhalb dieses Verbandes und man sieht, mehr Geld beim richtigen Einsatz kann man eben Erfolg planvoll verbessern. Die Erwartung, die wir jetzt haben an Politik und Verwaltung, ist eine kritische Auseinandersetzung weiterhin mit den erreichten Ergebnissen. Wir sind der Meinung, die Ergebnisse haben sich verbessert, aber andere Nationen sind da deutlich konzentrierter unterwegs. Da erwarten wir auch noch mal Nachsteuern. Und an diesem Punkt nochmal von uns der Punkt, das ist schön, dass wir an einem Sportgesetz und einer Sportagentur arbeiten, aber wir als FES erwarten, dass Politik, Verwaltung und Sport uns eine nationale Sportstrategie vorgibt. Die fehlt nach wie vor. Und wenn man die dann umsetzen will, dann wiederum braucht man eine Agentur und ein Sportgesetz. Aber es muss in diesem Zusammenhang gesehen werden. Und von uns die Bitte, wenn Geld eingesetzt wird, bitte immer die Frage stellen, erhöhen sich damit die Chancen, Medaillen zu gewinnen? Dann bitte sofort machen. Wenn sich die Chancen nicht erhöhen, einfach sein lassen. Das Geld können wir dann besser einsetzen. Und an der Stelle nochmal ein Wunsch von uns. Im olympischen Sport ist es üblich zu trennen zwischen Forschung und Entwicklung und der Vervielfältigung der Geräte, die wir entwickeln. Es ist dann oft die sogenannte Olympiaserie. Hier wäre es die paralympische Serie. Diese Trennung gibt es im Parabereich bisher nicht. Und da würden wir uns wünschen, dass das auch so gehandhabt wird, weil damit ist dann die Arbeit deutlich systematischer, auch im Interesse der Sportler. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich bitte Herrn Herber oder Frau Semmeschien um Ihr Eingangsstatement, bitte.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und für die Athleten sprechen darf. Danke an Athleten Deutschland, dass Sie mich ausgewählt haben. Und natürlich alle an euch, liebe Abgeordnete, liebe Gäste, dass ihr heute mir zuhört. Ja, Paris war gigantisch. An der Stelle auch ein Dankeschön an meinen Verband natürlich, DBS, dass es uns überhaupt ermöglicht worden ist, das, was wir dort erlebt haben, jetzt heute euch zu präsentieren. Ich hatte schon 4 Spiele erlebt, also habe ich auch einiges zu vergleichen. Und ich muss euch sagen, die Franzosen haben meine Erwartungen absolut übertroffen. Die Stimmung war fantastisch, die Organisation war fantastisch. Aber bevor ich euch weiter von meinen Erfahrungen und ja, Emotionen erzähle, habe ich euch etwas mitgebracht, um euch die ganze Sache vielleicht ein bisschen nahbarer zu machen. Und zwar ist es meine Goldmedaille, die ich bei den Spielen gewonnen habe. Und ich dachte, während ich euch davon erzähle, kann ich das ja mal rumgehen lassen, damit ihr das miterfüllt und ja, was ich alles erfüllt habe. Ich fange einfach mal hier hinten an. Ja, sehr, sehr gerne. Wäre noch schön, wenn sie am Ende bei mir ankommt. Ja, Paris, wie gesagt, das war ein Erfolg, nicht nur für uns Sportler, sondern auch für die ganze Nation. Ich habe das von der besten Seite erlebt. Ob das die Organisation im Dorf war, die Shuttles, die Volunteers, die Stimmung, die Supporter in der Halle während unserer Rennen. Das war einfach top organisiert, das muss man schon den Franzosen lassen. Und ich denke, dass wir Deutschen uns trauen können, auch irgendwann Spiele bei uns in Deutschland auszutragen. Es bringt so viele wichtige Sachen und schiebt den Sport so an. Und ich glaube, wir müssen uns einfach trauen zu sagen, lasst uns doch probieren. Lasst uns die Spiele nach Deutschland holen. Ich bin Feuer und Flamme dafür und hoffe, dass wir es hinkriegen, die Spiele nach Deutschland zu kriegen. Es ist Dankeschön. Es ist nicht nur die Begeisterung, die wir Sportler versuchen, auf unsere Gesellschaft zu übertragen, dass wir Sport und Gesellschaft wieder näher aneinander zu rücken, sondern da werden ja auch ganz viele Umstrukturierungen passieren. Und ich glaube, das ist bitter nötig. Ja, umso mehr freue ich mich auf die neue Legislatur und auf die neue Strukturierung und Reform im Sport. Ich weiß, es ist vielleicht heute nicht der perfekte Zeitpunkt, um die Gedanken oder die Wünsche, die wir haben, auszusprechen. Es herrscht gerade Chaos, ist es so. Aber ich finde es trotzdem wichtig, gewisse Themen anzusprechen, damit sich auch der Sport in Deutschland weiterentwickelt, damit es professioneller wird, damit wir Sportler, die ja das Land präsentieren, besser unterstützt werden. Und ich hoffe sehr, dass mit der neuen Struktur, mit der neuen Agentur, die ja ansteht, es sich einiges zum Besseren für uns Sportler verändert. Also mir ganz besonders brennt es, wenn es um Themen geht, Parasport. Dass der Parasport direkt mit von Anfang an in den Strukturen aufgenommen wird. Warum denn später? Warum denn nicht gleich? Dass wir Sportler abgesichert sind. Sie werden es mir nicht glauben, aber ich als Parasportlerin kriege ja keine Stelle bei der Bundeswehr oder bei der Polizei. Das heißt, ich muss mich irgendwie selber versichern. Und ich stand neulich selber vor dieser Situation und dachte, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Das sind alle Schwierigkeiten, mit denen wir zu kämpfen haben. Und für unsere Rechte, für unsere Bedenken wäre es gut, dass von Anfang an Athleten Deutschland uns Sportler vertritt, damit unsere Interessen auch umgesetzt werden. Das ist uns ganz, ganz wichtig, liebe Gäste. Ja, ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen was von dem Flair aus Paris mitbringen konnte. Und ich hoffe sehr, dass es sich demnächst zum Besseren wendet und dass wir da einen ordentlichen Schub für den deutschen Sport, Spitzensport erreichen gemeinsam. Herzlichen Dank. Ich hoffe, ich habe nicht überschritten. Ich sehe die Ampel nicht. Danke fürs Zuhören. Oh, perfekt. Danke. Super.
Mehr als Punktlandung, das ist die Disziplin von Athleten, was man spürt und merkt und speziell auch von einer Olympiasiegerin. Und wir sind immer noch begeistert. Wir waren mit dem Sportausschuss sowohl bei den Olympischen als auch Paralympischen Spielen und wir durften auch dich erleben und bewundern und euren Einsatz tatsächlich noch einmal auch aufleben lassen. Deswegen großes Dankeschön nochmal für eure Eingangsstatements. Wir haben jetzt 2 Runden für Fragen und Antworten vorgesehen. Zunächst einmal 26 Minuten und dann anschließend nochmal 18 Minuten, die nach den üblichen Schlüssel der einzelnen Fraktionen verteilt werden. In der ersten Fragerunde wird die Zeit der Bundesregierung nicht mit angerechnet, in der zweiten dann schon. Ein kurzer Hinweis nochmal an unsere Gäste. Die Redezeit wird weiterlaufen. Das heißt also, wenn mehrere Fragen an jemanden oder an mehrere Leute gerichtet werden, auch nochmal ein kleines bisschen Zeit dann übrig lassen. Ich würde die Fraktion der SPD auffordern zu beginnen. Herbert Wollmann, bitte.
Ja, jetzt habe ich gerade die Goldmedaille hier neben mir. Nein, das lenkt mich natürlich komplett ab.
Du kannst sie auch mal umhängen.
Also ich denke, maße ich mir nicht an. Also das gehört anderen. Aber ich bin natürlich genauso begeistert, wenn ich das überhaupt mitkriege, wie jemand Goldmedaillen oder überhaupt an Wettkämpfen teilnimmt. Auf internationaler Ebene, aber auch auf Kreisebene. Also ich bin eigentlich überall unterwegs. Und Frau Siemichin, toll, wie Sie versucht haben nochmal oder auch rübergebracht haben, wie das in Paris war. Ich selber aber konnte 3 Wochen da sein und es war eigentlich die schönste Zeit in den letzten 3 Jahren, die ich da mitgekriegt habe. Und für mich beeindruckend sind Sie als Person ohnehin, wie Sie ich bin Arzt und ich habe lange mit sehr schwer kranken Menschen zu arbeiten gehabt und wie Sie mit 2 wirklich Erkrankungen leben können und positiv das Leben gestalten und das auch rüberbringen, das ist unheimlich bewundernswürdig und ist ein tolles Beispiel für all die Kranken, die jetzt noch krank werden, krank sind und aus dem, was Sie vorleben, Hoffnung schöpfen können. Dafür großen Dank. Und ich habe das auch erlebt vor genau einer Woche. Genau, da waren Sie beim Präventionsabend des DOSB und leider platzte dann diese Meldung rein, dass unsere Ampel auch geplatzt ist. Aber trotzdem war ich natürlich bis zum Schluss da. Ich habe auch den Fernsehbericht gesehen vor den Olympischen Spielen, wie Sie so im Training sich wieder aufgebaut haben nach den Operationen. Auch das ist ja ein super Beispiel für die Öffentlichkeit und vielleicht noch wichtiger als die Goldmedaille insgesamt. Meine Frage an Sie jetzt. Es wurde ja auch angedeutet, die Erfolge haben sich so stabilisiert. Auf der anderen Seite liegen wir im Medaillenranking weit hinter Nationen wie selbst Ukraine, Niederlande, Japan. Über China wollen wir gar nicht reden. Aber wir haben uns zumindest auf einem gewissen Level stabilisiert. Glauben Sie, dass oder was glauben Sie, was die Politik machen kann, damit wir jetzt von diesem Rang 10, 11, 12, kurz vor Usbekistan, wieder ein bisschen nach höher kommen, brauchen wir mehr Geld im System? Sie haben es ja gesagt, warum ist die Bundeswehr oder auch die Polizei nicht auf Sie zugegangen oder warum geht das nicht? Können Sie uns da einen Ausblick geben, wie Sie das sich für die nächsten 4 Jahre vorstellen?
Herzlichen Dank erstmal für die Wünsche und für die nette Rede. Freut mich sehr. Ja, ich denke, für den Spitzensport brauchen wir einfach ein gutes Fundament. Also wenn man ein Haus bauen möchte, braucht man ja auch was Stabiles drunter. Das heißt, wir müssen von Anfang an Geld investieren, nicht nur in uns Sportler, sondern auch an die Trainerstellen, damit unser Nachwuchs ordentlich trainiert wird, vorbereitet wird, damit die Trainer dementsprechend ausgebildet werden. Sie glauben gar nicht, wie viele Trainer in den Ausland gehen, wenn man dort einfach besser bezahlt und ausgebildet wird. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt auch in Deutschland, was wir besser machen können, dann natürlich es auch für die Sportler leichter zu machen oder sie abzusichern, sie irgendwie abzuholen, dass die Sportler weiterhin ja, sich trauen, Sport zu machen und nicht nach der Schule aufhören, weil sie dann sagen, ich habe ja kein Geld, wovon soll ich leben? Ich gehe lieber arbeiten oder was auch immer. Ja, ich denke, all diese Punkte sind wichtig, dass man überhaupt erstmal es schafft, von Grund aus, von jung, von Nachwuchs aus, ordentliche Sportler auszubilden. Das ist, glaube ich, so der Kern, den man erstmal so in Angriff nehmen sollte. Und dann sich eben weiterarbeiten sollte durch die Profisportler, die ein Netz zu geben, dass sie sich eben sicher fühlen und zu sagen, ja, ich kann den Profisport leben. Sie müssen sich vorstellen, es sind 7-8 Stunden Training am Tag. Wir können nicht nebenbei noch arbeiten gehen. Deswegen brauchen wir eben diese Absicherung mit den Versicherungen, mit einem Grundeinkommen, sodass man sich das auch leisten kann.
Ja. Vielen Dank. Nochmal eine Nachfrage. Wir hatten ja, als wir die Paralympics besucht haben, vom Bundestag aus, auch ein Treffen mit jungen Nachwuchssportlern. Und ein Problem, was da so angesprochen wurde, war zumindest das Gefühl der Athletinnen da, der jungen Sportlerinnen und Sportler, dass in der Schule, insbesondere auch das Lehrer- oder Sportlehrerkollegium, oft gar nicht vorbereitet ist auf Menschen mit Behinderung, die auch in den Sportunterricht zu integrieren. Wie sind denn da so Ihre Erfahrungen gewesen und können Sie das bestätigen?
Auch diese Erfahrungen gemacht. Und zwar, als ich in den Verein gehen wollte, das war noch in Bayern damals, und ich habe gebeten, dass sie mir ordentlich Schwimmen beibringen. Und die erste Reaktion war, ich werde jetzt natürlich keinen Verein nennen, nein, aufgrund ihrer Behinderung sind sie ein Störfaktor im Fluss des Trainingsalltages. So, und das war natürlich für mich ja heftig, das so zu erfahren. Oder im Schulsport, ganz banal, aufgrund meiner Sehbehinderung konnte ich teilweise oder durfte ich teilweise nicht an Sportunterricht teilnehmen, weil es ja irgendwie zu gefährlich sein könnte. Und da musste ich auch irgendwo an der Ecke sitzen und warten, bis die Stunde vorbei ist. Das ist furchtbar. Das müssen wir unbedingt ändern. Das kann so nicht sein. Wir müssen Inklusion leben. Das ist so wichtig. Und Teilhabe ist so enorm wichtig, auch für uns Menschen mit einer Behinderung. Deswegen müssen wir da auch irgendwas machen. Und ich denke, wenn die Spiele hier in Deutschland stattfinden, dass das ganz, ganz vielen Vereinen, Schulen, auch unserer Gesellschaft vielleicht ein Stück weit die Augen öffnet, und dass wir diese Barrieren endlich abschaffen, zu sagen, hier ist die Grenze für dich, hier kommst du nicht weiter. Das ist falsch. Ich denke, es ist wichtig, dass die Menschen das eben verstehen. Und das können wir im Sport wunderbar vorleben. Ja.
Was erwartest du in 4 Jahren?
Ja, wie jeder Mensch, immer mehr. Das, sehr geehrter Abgeordneter, lieber Herbert, wenn die Strukturen, und ich habe ja eben aufgrund der Kürze der Zeit nicht den Umfang der Vorbereitung dargestellt, dankenswerterweise ist RWS und IAT hier eingeladen, Sport, Leistungssport und Erfolge im Leistungssport können nur mit wissenschaftlichen Grundlagen, mit wissenschaftlicher Methodik umgesetzt werden. Und es ist ja anschaulich dargestellt worden, was wir da für eine Entwicklung haben. Jedes Bremsen in dieser Entwicklung bremst nicht nur meine Erwartungshaltung, sondern auch den Erfolg. Und wenn ich sehe, dass wir bundesweit eine katastrophale Situation in unserer Bewegungswelt haben und fangen, das ist immer die Chance bei Olympischen und Paralympischen Spielen, im Resümee auch auf Grundprobleme der Gesellschaft einzugehen. Wenn unerträglich hoch der Anteil der Kinder ist bei Schuleingangsuntersuchungen, die eigentlich nicht altersadäquat bewegungsmäßig unterwegs sind, dann muss da angesetzt werden. Denn das Kind, was keinen Sportunterricht hat, und das Kind, was nachher in der Schule als behindertes Kind keinen Sportunterricht hat, und das Kind, was solche Erfahrungen wie Elena gemacht hat, aufgrund deiner Behinderung bist du ein Störfaktor. Wir müssen die gesellschaftlichen Störfaktoren beseitigen. Das ist die fehlende Barrierefreiheit.
das ist die fehlende Wahrnehmung von Parasport auch in der Gesellschaft. Und das ist unser Ziel. Und dann steigen auch die leistungssportlichen Erwartungen. Wir sind gut aufgestellt und wir haben eine Zahl, die ich eben aus Zeitgründen auch nicht sagen konnte. 53 Debütantinnen und Debütanten waren dabei. Trotzdem klagen wir über fehlenden Nachwuchs. Warum? Weil wir erreichen, ich habe das schon mal hier im Ausschuss gesagt, wir erreichen nicht alle Kinder mit Behinderung in den Schulen. Wenn du keinen sportaffinen Schulleiter hast und keinen sportaffinen Lehrer und keine Eltern, die sich kümmern, dann bleiben die auf der Strecke. Das ist unverantwortlich gegenüber den Kindern, aber ist auch im Sinne, denen die Freude und die Entwicklung im Leistungssport zu nehmen. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb ist das hier vielschichtiger und geht über den Ausschuss hinaus. Und ich habe das ähnlich bei den Sportministern vor der Woche in München gesagt. Wir müssen da auch aus dem, ich sag mal, dem Gärtchen denken. Hier ist der Zaun, hier ist die Bundesverantwortung, da ist die Landesverantwortung. Wir müssen durch diese Türchen durchkommen. Mischfinanzierte Trainer sind ein klassisches Beispiel, wo es funktioniert. Wir haben so enge Haushaltsschrauben. Ah ja.
Bitte mit Blick zur Uhr.
Ja, ja, ich hör auf.
Wir haben noch eine zweite Fragerunde. Ich denke, das kann auch.
Botschaft ist ja angekommen.
Kann auch weiter noch ausgeführt werden, aber ich denke jetzt. Das Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU, Herr Steiniger, bitte um seine Fragen.
Ja, Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlichen Dank. Frau Semmichin, Sie haben das ja wunderbar beschrieben, welche Begeisterung wir auch als Ausschuss in Paris bei den Paralympischen Spielen erleben durften. Volle Stadien, eine unglaubliche Begeisterung, sowohl auf den Straßen als auch bei allen Sportstätten und Weltklasseleistungen von Athletinnen und Athleten. Dafür herzlichen Dank. Auch danke an den DBS für die gute Organisation, aber auch an das Ausschusssekretariat. Würde ich mal hier damit verbinden, dass Sie das so gut vorbereitet haben. Ich würde gern, weil Sie das auch angesprochen haben, Frau Semmichin, die Frage der Spiele in Deutschland mal noch mal besprechen. Sie haben ja ein starkes Plädoyer gegeben. Und gleichzeitig ist es so, dass, wenn man mit Bürgerinnen und Bürgern spricht, bei einigen dann doch die Skepsis groß ist. Was müsste man denn aus Ihrer Sicht tun, vielleicht auch aus Athletensicht, damit wir diese Stimmung in Deutschland zum Positiven drehen, dass 80% der Deutschen sagen, jawohl, wir wollen dieses gemeinschaftliche, gesellschaftliche Projekt 2040 gemeinsam gestalten. Das ist die erste Frage. Und dann an den Präsidenten, lieber Friedhelm, eine Nachfrage auch, wie ihr das seht. Wir waren im französischen Parlament und da haben wir gefragt, naja, also wie wäre das denn, wenn ihr hier in Paris ein Referendum gemacht hättet? Und da hat uns die Kollegin aus dem französischen Parlament gesagt, dann hätten wir hier haushoch verloren. Wir sind froh, dass wir es nicht gemacht haben. Wir haben das einfach durchgezogen. Und heute, wenn die Spiele da sind, sind eigentlich alle begeistert. So, also quasi die konkrete Frage, wie würdet ihr das als Verband sehen? Sollten wir in Zukunft bei der Bewerbung auch wieder solche Referenda machen?
Bitte schön.
Also, ich habe die Franzosen aus zwei verschiedenen Seiten erleben dürfen. Einmal als Tourist, da muss ich sagen, war jetzt nicht unbedingt die offenen Franzosen, die mich mit offenen Armen empfangen haben, sondern eher so zurückhaltend, wie man sie eben so kennt. Und dann aber als Sportlerin während den Spielen bin ich auch noch mal rausgegangen, um die Bevölkerung zu erleben. Und die waren offen und die waren begeistert und die haben selber von auf Englisch mit uns gesprochen. Das war wirklich ein Vergleich und ich war total überrascht, muss ich ehrlich sagen. Ich bin mir sicher, dass die Franzosen nicht alle dafür waren und dass es auch einige gab, die nicht wollten, dass so ein Chaos in der Stadt herrscht mit dem Verkehr und all dem. Aber als dann die Spiele stattfanden und ich glaube, dieser Funke ist einfach übergesprungen und das hat dann alle damit ja eingenommen und die waren begeistert und die waren dann auch mit auf diesen Zug angesprungen. Ich glaube, wenn wir hier in Deutschland die Spiele haben und das den anderen vorleben, dass wir das genauso hinkriegen mit der Stimmung, mit allen, alle zu begeistern. Und ich denke, was noch wichtig ist, damit wir unsere Gesellschaft vorbereiten, dass die Spiele stattfinden, sollten wir die Sportler, die dann an den Start gehen, viel, viel mehr präsentieren, dass sie die Leute kennen, dass sie, wenn sie den Fernseher einschalten, sagen, ach, Ja, die kenne ich doch. Die habe ich doch auf dem Werbebanner gesehen. Oder da gab es die Doku über die und die Sportlerinnen und Sportler. Ich denke, wenn wir die Gesellschaft damit mit ins Boot holen, dass sie unsere Sportler kennen, die Gesichter erkennen, dass dann auch automatisch das Interesse steigt. Ich glaube, dass wir das hinkriegen.
Ja. Bitte schön.
Sehr geehrter Herr Abgeordneter Steininger, lieber Johannes, die Referenten sind in Deutschland die Achillesfersen jeder Bewerbung. Ich habe da kein Musterkonzept, wie man umkommt, sondern ich bringe immer über das, was Erkenntnisse sind. Von den ersten 11 Nationen Deutschland eingeschlossen auf dem Medaillenspiegel haben 8 olympische und paralympische Spiele gehabt, beziehungsweise haben sie vor der Brust. Diese Flamme, die da überspringt, und bei Frankreich fällt natürlich dann Jean Jaurès an, der hat ja mal gesagt, Tradition heißt nicht Asche verbrennen, sondern die Flamme am Lodern zu halten. Wir müssen diese Flamme der Olympischen und Paralympischen Spiele, die sich ja auch, was ich eben auch nicht gesagt habe, aus Zeitgründen, die medialen Rekordweiten, das darf jetzt nicht runtergehen. Wir müssen das im gesellschaftlichen Fokus erhalten und wir dürfen nicht das jetzt machen, was anfängt, dass jetzt potenzielle Bewerberstädte anfangen, sich zu bekriegen und sagen, ja, geht es lieber dahin oder so, sondern wir müssen erst die Entscheidung finden, wollen wir in Deutschland Olympische und Paralympische Spiele? Ja, das wollen wir und dann nehmen wir die optimale Lösung heraus, in welchen Orten wir das am besten umsetzen können. 28,9 Millionen TV-Zuschauer haben das gesehen. Dazwischen haben aber schon so viele Sendungen wieder stattgefunden. Es ist einfach kein besseres Wort, die Flamme am Lodern zu halten. Dazu dienen solche Ausschusssitzungen, dazu dienen die Präsentationen, wo unsere Sportlerinnen und Sportler sind. Und ich ermuntere ausdrücklich alle Fraktionen im Saal hier außer einer, ladet unsere Sportlerinnen und Sportler ein und macht, so wie es ja der CDU-Sportkonvent und der SPD-Sportkonvent im Paul-Löbe-Haus gezeigt haben, das waren doch einfach tolle Veranstaltungen. Ne? Man streitet sich jetzt nur noch eben drum, waren bei dem anderen unter oder über 400, aber das gehört mit zum Wettkampf, der wird auch da geführt. Nehmt das Angebot an, was ich weiß, dass das Elena im Namen unserer Athletinnen und Athleten gemacht hat. Ladet sie ein und helft, dass der Funke überspringt.
Absolute Punktlandung. Herzliches Kompliment. Ich bitte die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte.
Danke, Herr Vorsitzender. Und auch für uns erstmal herzlich willkommen. Und ja, die Flamme brennt, Herr Präsident, bei uns allen für den Parasport. Und da muss sie brennen und sie muss noch mehr brennen, sie muss noch mehr leuchten, damit wir mehr Förderung haben, mehr Sichtbarkeit in diesem Land für diese herausragenden Leistungen. Es waren herausragende Spitzensportleistungen und da möchten wir uns auch nochmal recht herzlich dafür bedanken. Uns freut es, dass wir natürlich mit Frau Semichin hier eine wunderbare Vertreterin da haben des Parasports und Ihnen nochmal herzlichen Glückwunsch, wirklich von ganzem Herzen und danke, dass Sie Ihre Zeit hier investieren, dass Sie Ihr sportliches komplettes Leben darauf fokussieren, diese Leistungen auch für uns alle zu erbringen. Vielen lieben Dank dafür. Und Sie haben es eingangs gesagt, da möchte ich mal darauf hinkommen, und zwar zum Thema Barrierefreiheit bei uns, bei den Sport- und Trainingsstätten. Vielleicht können Sie uns kurz dann auch mal beschreiben, wie ist es in Deutschland hier mit der Barrierefreiheit? Was muss hier noch getan werden? Was muss hier noch investiert werden? Oder sagen Sie, schaut alles sehr, sehr gut aus bei uns, weil das ist wichtig, es geht um Vorbereitung, es geht um Training. Und dann möchte ich den Herrn Beucher fragen, Herrn Präsidenten, und zwar, wir hatten 4 Teams, Sie haben es gesagt, am Start. Uns freut uns, wunderbare Bronzemedaille bei den Basketballern geholt. Aber natürlich würden wir uns wünschen, wenn noch mehr und mehr Teams mit am Start waren. Ich denke jetzt mal an unsere Rollstuhl-Rugby-Spieler. Was muss hier noch passieren? Was muss hier geschehen, dass wir mehr Teamsportarten, also mehr Teams hier am Start haben? Dankeschön.
Bitte schön.
Also ich persönlich kann mich nicht beklagen. Bei uns am OSP ist es wirklich sehr behindertengerecht und barrierefrei. Allerdings, wenn man sich so umschaut oder umhört, gibt es natürlich schon sehr viele Schwierigkeiten. Gerade wenn man jetzt sagt, auf dem Weg zum Training, da geht es ja schon los. Es funktionieren teilweise die Fahrstühle nicht für die Rollstuhlfahrer. Dann gibt es vielleicht nicht den Leitstreifen für die blinden Sportler und Sportlerinnen. Ich denke, auch in den Öffis oder kann man noch einiges ausbauen. In den Sportstätten gibt es teilweise keine behindertengerechten Duschen und Umkleidekabinen. Das ist natürlich auch enorm wichtig für so eine Teilhabe für einen betroffenen Sportler. Oder sagen wir auch im Breitensport, muss ja nicht immer Spitzensport sein. Und auch in den Schulen, wie gesagt, da fehlt natürlich auch einiges an Barrierefreiheit. Und das ist ja auch ein wichtiger Schritt, um überhaupt auch im Sport in Kontakt zu kommen. Ich denke, Barrierefreiheit können wir noch sowohl in den Schulen, in den Vereinen, in den Sportstätten als auch in der Öffentlichkeit verbessern.
Frau Abgeordnete, liebe Tina, Mannschaftssport ist sehr teuer. Es ist im Interesse des IPC, auch nicht mit Angebot von Sportarten zu überladen. Es haben nur noch 8 Plätze für 8 Nationen zur Verfügung gestanden. Entsprechend geht das auch höher mit dem dort hinkommen. Und eins kann ich sagen, das ist der Dank, den ich eben schon ausgesprochen habe, und da sind Sie mit für verantwortlich positiv. Wir haben die Medaille da geholt, wo wir einen hauptamtlichen Trainer haben. Manche Dinge sind so einfach in der Darstellung, dass man das so sagen kann. Und Sie sollen auch noch wissen, will ich bei der Gelegenheit sagen, dass die Qualifikationskriterien, um zu den Spielen zu kommen, in Deutschland höher sind als die allgemeinen IPC-Qualifikationen. Und wir haben aufgrund geringerer Plätze in der Mannschaftssport, in der Sportart Radfahren Weltmeister zu Hause gelassen. Das ist eine Entwicklung, signifikante Leistungsexplosion im internationalen Parasport. Und das heißt eben für uns, dass wir hier nachjustieren müssen und müssen eben für unsere Mannschaftssportarten mit hauptamtlichen Trainern, die kommen ja denn aus der ganzen Republik zusammen, das ist eben das Teure an dieser Situation. Und danke, dass das auch eben erkannt ist, dass wir hier nachjustieren müssen.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der AfD, Herr Bleck, bitte um seine Fragen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich danke den Herren für die aufschlussreichen Statements und der Dame für das begeisternde und leidenschaftliche Plädoyer. Sie, Herr Borch, haben vorhin über eine Medienente gesprochen, nämlich darüber, dass berichtet wurde, der Deutsche Behindertensportverband habe über Kürzungen im Behindertensport gesprochen. Ich hoffe also, dass ich bei dem, auf das ich jetzt eingehe, nicht auf eine Medienente eingehe. Sie haben in der Vergangenheit öfters davon gesprochen, welchen positiven Einfluss die Paralympics auf die Ausrichterstätte hätten, welche positiven Veränderungen es in den Ausrichterstätten für alle Behinderten durch die Ausrichtung der Paralympischen Spiele gegeben hätte. Wie fällt Ihre Bilanz in dieser Beziehung für Paris aus?
Wie jede Großstadt in dieser Welt können Großstädte aufgrund der U-Bahn-Systeme nicht behindertengerecht sein. Wir haben U-Bahn-Systeme in Paris wie in London gehabt und wie man es auch in Brasilien, da waren neue Bahnen, die waren eben behindertengerechter. Das gibt auch bei einer Bewerbung einen Schub. Das hat Mitnahmeeffekte für eine Stadt. 1972 in München wäre die U-Bahn nicht 1972 fertig gewesen, wenn man nicht vorher sich entschieden hätte, diese U-Bahn zu bauen. Das war zum Zeitpunkt, alle Bayern sehen mir das nach, das war noch nicht so durchgängig in Bayern, dass U-Bahn für eine große Stadt wichtig sind. Das ist so toll. Und das Olympische Dorf in München, das hat wie in allen Großstädten Wohnungsnot beseitigt. Die jetzigen olympischen und paralympischen Dörfer in dem sogenannten Problemgebiet Saint-Denis werden dazu beitragen, dass dort der Anteil der angebotenen Wohnungen erhöht wird. Deshalb und die sind alle barrierefrei. Deshalb müssen wir wissen, komplette Barrierefreiheit bekommt man in Metropolen nicht hin. Das ist ein Nachteil, das sind dann für uns logistische Herausforderungen. Aber das hält uns nicht ab, die weiterhin zu fordern. Und das ist vielleicht auch ein Mitnahmeeffekt für die Bevölkerung. Wenn man sagt, mit diesem Geld, was investiert wird, dann in eine Bewerberstadt oder in Bewerberstädte, verändere ich auch positiv das Umfeld dieser Stadt. Das hat auch mit Lebensqualität zu tun und hat vor allen Dingen mit Nachhaltigkeit zu tun.
Vielen Dank.
Okay. Vielleicht eine ganz schnelle Anschlussfrage. Wie hat Ihrer Meinung denn der Transport der Athleten bei der Paralympics allgemein in der Stadt funktioniert, der wahrscheinlich dann auch über barrieregerechte Busse erfolgen musste vor allem?
Vielleicht kurz, ansonsten würden wir es gerne in die zweite Runde mit reinnehmen.
Das hat ausgezeichnet funktioniert. Und da, wo die Bussysteme nicht die Athleten zu den Wettkampfstätten gebracht haben, haben wir ergänzende Fahrzeuge eingesetzt. Und man muss wissen, trotz des starken Pariser Verkehrs gab es ja die Olympic und Paralympic Lane, sprich die freigehaltene Spur, sodass das eigentlich in diesem Verkehrsmoloch Paris, wenn ich das so sagen kann, sensationell war und kaum zu Wettkampfverzögerungen geführt hat, weil die Athletinnen und Athleten alle pünktlich da waren.
Vielen Dank. Danke. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herrn Hardewig, bitte um seine Frage.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank auch von unserer Seite an Sie alle, einerseits für die Ausführungen, aber auch für die geleistete Arbeit rund um die Paralympics. Insbesondere herzlichen Glückwunsch an alle Athletinnen und Athleten zu den erreichten Leistungen. In Ergänzung an die Worte vom Kollegen Dr. Wollmann möchte ich auch noch an Sie, Frau Semichin, ausrichten, dass mir auch die motivierenden Worte letzte Woche bei dem Präventionspolitischen Abend im Gedächtnis geblieben sind. Und auch das, auch dafür vielen Dank. Meine Fragen oder die erste Frage geht an das FES. Da würde ich Herrn Böck gern fragen, was bei den 7 Sportarten, die angesprochen wurden, wo Sie im Parabereich dabei sind, was da die Besonderheiten sind, die besonderen Herausforderungen sind, ob das jetzt insbesondere eher im, was angesprochen wurde, im Bereich Sitzmechanik ist oder was ansonsten Herausforderungen sind. Und die zweite Frage würde ich dann an Herrn Dr. Wick richten, was auch die sonstigen Länderanalysen oder Weltstände angeht, wo denn da Entwicklungen sind in anderen Ländern, ob man da was sagen kann, wie die den Parasport voranbringen oder ob es da Entwicklungen gibt, wo man sagen muss, okay, wir müssten vielleicht irgendwas grundlegend anders aufbauen oder man sieht da in bestimmten Ländern besondere Entwicklungen oder nochmal eine besondere Offensive mit verschiedenen Maßnahmen. Vielen Dank.
Bitte schön, auch mit Blick zur Uhr. Wir können, wenn wir es nicht ganz schaffen, können wir es auch in die zweite Runde dann mit reinnehmen noch. Ne?
Alles klar, danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Als Projektleiter Paralympics am FES stehe ich halt vor der Herausforderung mit dem ganzen Team, erstmal herauszufinden, was die Sportler brauchen. Und dann ist es aber so, dass wir mit allen auf der Welt konkurrieren. Also wir müssen ein Fahrrad entwickeln, was so leicht, so schnell, so steif wie möglich ist und das dann wiederum anpassen auf die jeweilige Behinderung. Und in dem Zusammenhang haben wir halt bei allen Sportarten ein sehr enges Verhältnis zu den Sportlern und da gilt auch unser erster großer Dank an die Sportler selber, dass sie diese Kraft da reinstecken und unsere Sportgeräte dann letztendlich über die Ziellinien tragen und dazu Erfolgen führen. Die Herausforderungen sind, beim Kanu beispielsweise muss man einen eigenen Entwurf machen, weil es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, die Wettkampfbestimmungen, die halt dieses Boot erfordern. Und somit können wir zum Teil zwar auf olympische Ressourcen zugreifen, also auf die Mitarbeiter, müssen aber komplett neue Geräte erschaffen. Und dann ist es nicht nur ein Gerät. Wir haben 3 Sportlerinnen, alle 3 Medaillenträgerinnen ausstatten dürfen, sondern für jedes einzelne Gerät muss dann eine Anpassung gemacht werden, und zwar eine langfristige. Und auch hier spielt eine große Rolle, dass wir halt nicht nur kurzfristig dabei sein können und unterstützen, sondern auch hier eine Art Marathon parallel laufen. Also über 3 Jahre haben wir die Sportler begleitet bei den Trainingseinsätzen, bei kämpfen. Und ja, insgesamt im letzten Jahr zum Beispiel 111 Tage hineingesteckt, um die Sportler zu begleiten und da Anpassungen vorzunehmen, die dann wiederum ins Institut zu tragen und dann mit Computersystemen und modernster Technologie neue Geräte zu bauen. Genau, soweit erstmal von meiner Seite.
Ich würde dann gerne die zweite Frage an Herrn Dr. Wick in die zweite Runde auch verschieben. Einverstanden? Ja. So, Gruppe Die Linke ist heute nicht anwesend. Damit sind wir am Ende dieser Fragerunde. Wir kommen jetzt zur etwas kürzeren Fragerunde von 3 Minuten, wo die Antwortzeit der Bundesregierung mit integriert ist. Ich bitte die SPD zu beginnen. Herr Wollmann, bitte.
Ja, meine Frage richtet sich zuerst an Herrn Dr. Wick vom IRT. Sie haben es ja angesprochen, die Technik spielt eine große Rolle, aber damit ist auch die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler verbunden. Sie haben aber auch angedeutet, dass manche Sportarten sich noch nicht so richtig bei Ihnen eingefunden haben. Können Sie da ein bisschen näher darauf eingehen, woran das liegen könnte? Also Sie haben angedeutet, es könnten noch mehr mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich weiß es vom Kanusport, bei der WM habe ich Sie ja selber da besucht. Aber ich weiß, zum Rudern ist es, glaube ich, nicht ganz so optimal.
Na gut, optimal ist etwas zu viel gesagt. Es läuft da halt noch nichts im Rudern. Also wir sind in Gesprächen schon seit einer geraumen Zeit, beispielsweise Paratriathlon, Parasportschießen, aber auch Pararudern. Also es gibt mehrere Sportarten, die tatsächlich die Anfrage an das IAT haben. Wir haben schlichtweg nicht die Ressourcen, um das bedienen zu können. Das ist ein relativ schlichte Begründung.
Das ist natürlich interessant, wenn Sie sagen, einerseits wünschen Sie sich mehr Nachfrage, aber andererseits fehlen Ihnen die Ressourcen. Also Sie brauchen mehr Manpower, Womanpower oder mehr Hardcore, mehr Hallen, Labore oder so?
Ich glaube, die Ausstattung an Laboren, Hallen ist es nicht. Es ist schlichtweg tatsächlich die Manpower, die dazu fehlt. Und ich hatte gesagt, dass eben gerade auch der Aufwand im Parasport noch mal deutlich höher ist, weil es eben zum Schluss mehr oder weniger eine 1:1 Betreuung ist gegenüber den olympischen Sportarten. Und das würde schon bedeuten, dass man da tatsächlich auch mit mehr Manpower arbeiten muss. Ja.
Vielen Dank. Dann habe ich eine Frage an Herrn Herber. Betrifft jetzt nicht nur Paralympics, aber eigentlich alle Leistungssportler. Man hört ja immer wieder, dass man sich so ein bisschen benachteiligt fühlen könnte, weil unsere Dopingbestimmungen sehr streng sind und die Kontrollen auch. Herr Beucher hat ja gerade gesagt, es gab jetzt keine Dopingfälle im Paralympics-Bereich, soviel ich weiß. Wird das an Sie herangetragen von den Athleten, dass man das so, dass man sich manchmal benachteiligt fühlt oder dass es auch ein bisschen ja, zu Trübsal Anlass haben könnte?
Ich glaube, Benachteiligung ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil die Athletinnen und Athleten ja auch immer wieder betonen, dass sie das System und die Erfordernisse, die damit verbunden sind, gerne mittragen, weil sie einen sauberen Sport sich wünschen. Und deswegen ist es eigentlich kein Gefühl der Benachteiligung, sondern eher eins der Ungerechtigkeit oder mangelnden Fairness, wenn sie eben wissen, dass in anderen Ländern dieses Regime nicht so streng umgesetzt wird. Oder wenn halt, Angelina Köhler hat es ja letzte Woche beschrieben, wenn halt solche Fälle, Verdachtsfälle wie in China auftreten, wo deutlich wurde, dass der Code eben nicht so stringent umgesetzt wurde, wie es vonnöten wäre. Das führt einfach zu, ja, das führt zu Frust. Ja, aber ich glaube, ich möchte noch mal betonen, dass die Athletinnen und Athleten das System mittragen, aber erwarten, dass eben der Code so stringent in allen Ländern umgesetzt wird.
Mhm. Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der CDU-CSU, Herrn Steiniger, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Ich wollte auch noch mal Herrn Dr. Wick vom IAT fragen. Sie haben ja gesagt, beim Thema Individualisierung, Professionalisierung sei noch Luft nach oben, dass Sie das noch mal näher ausführen. Und dann auch noch mal an Herrn Nitsch. Sie haben gesagt, Zitat, andere seien konzentrierter in der Unterstützung vermutlich vom Behindertensport. Wenn Sie, würde ich Ihnen gerne auch noch mal die Möglichkeit geben, das etwas auszuführen. Sie können sich die 2:30 gerne teilen.
Ja, danke. Ich glaube, das ist schon bei den, bei der Analyse der Olympischen Spiele tatsächlich zum Tragen gekommen. Wir haben es damit zu tun, dass wir im internationalen Spitzensport, und da ist es egal, ob olympisch oder paralympisch, letztendlich sehr hohe Trainingsumfänge und Trainingsbelastungen zu bewältigen sind. Und ich glaube, das funktioniert nicht, wenn man nebenbei zum Beispiel einer beruflichen Tätigkeit nachgeht. Dort reicht einfach die Zeit schlichtweg nicht aus, abgesehen davon, dass man weder die genügende Zeit hat, um trainieren zu können, und noch weniger Zeit, um sich regenerieren zu können. Und das gehört in irgendeiner Form zusammen. Ich glaube, wenn wir uns Leistungssport wünschen, und ich glaube, den wünschen wir uns in Deutschland, dann müssen wir auch die Rahmenbedingungen entsprechend so gestalten, dass die Sportler und Sportlerinnen das auch selber ermöglichen können.
Vorschlag? Vielleicht einfach kurze Rückfrage. Vorschlag ist dann?
Ja, Vorschlag ist, dass zum Beispiel vielleicht auch Aufnahme in beispielsweise Bundespolizei, Bundeswehr, also in Fördersysteme, oder aber tatsächlich eine Unterstützung, die es den Sportlern gewährleistet, ich sage mal, ganz täglich ihrem Sport nachzugehen. Und wenn es auch zeitlich oder in einem Zeitraum befristet ist.
Vielleicht kurz die Antwort zu dem Thema, warum stellen sich andere professioneller, konzentrierter auf? Da würde ich wieder auf den Punkt zurückkommen, den wir bei beiden olympischen und paralympischen Bereich genannt haben. Uns fehlt die Strategie in Deutschland. Also wenn ich es mal ganz brutal sage, ich weiß ja nicht mal, in welche Sportarten die Politik, die Verwaltung und der deutsche Spitzensport, also die Verbände, von uns zuarbeiten erwarten. Wir haben traditionell engen Austausch mit den Spitzenverbänden. Da gibt es ein bewährtes Bewertungssystem in Deutschland, das Potter-System. Das greift aber aus meiner Sicht vielleicht von 20, 30 Punkten, die man diskutieren müsste, wo fördere ich, wo fördere ich nicht, vielleicht zwei auf oder drei. Also ich kenne auch Sportdirektoren, die sagen, ich weiß ja gar nicht, in welchem Teil meiner Sportart man von mir in der Zukunft mehr erwartet als heute. Also für uns wirklich die Frage, worin sollen wir als Direktoren, das gilt fürs IAT und fürs FES, überhaupt investieren? Also da machen wir uns unsere eigenen Gedanken. Wir haben dafür ein Bewertungssystem, aber ich vermisse das von oben. Weil wenn man das nicht ausdiskutiert, dann wird die... Ja klar, weil dann ist für uns, dann ist die Frage geklärt, wie kommt man eigentlich auf mehr Medaillen? Ja, also das, wenn man weiß, wo man hin will und warum, dann hat man auch mehr Medaillen. Da gibt es natürlich auch Beispiele, die würde man hier wahrscheinlich ein bisschen kritischer diskutieren. Aber in der DDR war es eben klar, warum lässt man die eine Mannschaftssportart raus? Das wurde heute schon mal gesagt, das ist sehr teuer, und macht dafür lieber 10 Einzelsportarten zum Beispiel. Das muss jetzt nicht die richtige Entscheidung sein, nur mal zum Beispiel. Ja? Also es fehlt uns in Deutschland.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion Bündnis 90 Grünen. Frau Winkelmann, bitte.
Dankeschön. Wir haben jetzt viel gehört. Es ist noch leider ein weiter Weg wirklich zum gleichberechtigten Sport. Aber es wird von vielen Seiten daran gearbeitet. Und wir betonen nochmal, dass wir hier wirklich gerne Partnerinnen und Partner sind. Und da komme ich zum Thema eben TV-Übertragungsrechte. Es war extrem wichtig, dass es hier zu diesen Paralympischen Spielen endlich mehr TV-Übertragung, mehr TV-Zeit gab, auch Primetime. Und da würde mich mal interessieren, welche Rückmeldungen gab es hier, wie war auch die Zusammenarbeit mit den Sendern und welche Ideen gibt es auch, liegen vor, das auszubauen, mehr Parasport bei uns wirklich im TV zu sehen, mehr Übertragung. Das wäre natürlich für uns alle ein Highlight, weil dann könnten wir mehr Parasport genießen.
Bin schön.
Genau, Herr Borch.
Wenn man die Entwicklung von 1992 Barcelona Paralympics sieht, eine halbe Stunde am Ende der Paralympics in einer Gesundheitssendung des Fernsehens und heute in Paris 60 Stunden Berichterstattung, Primetime-Berichterstattungen live in Morgenmagazin, Mittagsmagazin, in den Abendmagazin-Sendungen, 2,75 Millionen haben bei der Eröffnungsfeier eingeschaltet, Marktanteil 15%. Da fangen unsere Senioren im Behindertensport an, feuchte Augen zu bekommen, weil bisher ihre Leistungen vor 30, 40 Jahren eben nur die Verwandtschaft kannte, wer denn eben Zeit hatte, mitzugehen. Wobei dies aufs Fernsehen Bericht erstatten ist für mich
auch ein Treiber für die anderen Kommunikationsmaßnahmen, die unverzichtbar sind. Wir haben eine Reichweite, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das heißt jetzt im Gehörgang, Reichweite von 276 Millionen Menschen. Das ist die digitale Reichweite plus Plakatkampagne. 58 Millionen Reichweite auf eigenen Kanälen, 30 Millionen mehr in Tokio. Da kannst du besoffen werden für Glück, nur es reicht nicht. Es reicht nicht. Der Weg nach oben ist natürlich auch geografisch unendlich. Aber wir brauchen auch die Abgeordneten und die Vertreter der Zivilgesellschaft in den Aufsichtsgremien der Sendeanstalten, dass sie dort auch den Finger in die Parasportwunde legen. Und auch das geht auch an die Ministerpräsidenten. Es ist ja auch eigentlich ein Anspruch. Das hat ja auch was mit Teilhabe zu tun. Und die Rückmeldungen, die sind optimal. Die sind optimal. Deshalb dieses besoffen vor Glück. Aber wir achten darauf, dass eben wir wissen, dass das nicht reicht. Und deshalb auch wieder an alle den Appell: mitmachen, mithelfen, weitersagen.
Perfekt. Vielen Dank. Bitte die Fraktion der AfD. Herr Bleck, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Angesichts der reduzierten Sportausschusssitzung hätte ich mir durchaus vorstellen können, Sie auch etwas länger hier zu behalten, weil das ist wirklich sehr interessant. Bei den Olympischen Spielen waren es 329 Wettkämpfe in 32 Sportarten, bei den Paralympischen Spielen nach unterschiedlichen Quellen jedenfalls weit über 500. Manche sagen 530. 13, einige 549 in 22 Sportarten. Meine Frage möchte ich an Herrn Dr. Wick vom IAT richten. Wie teilen Sie sich eigentlich Ihre Kräfte ein im Zusammenhang der Unterstützungsleistung, die Sie anbieten? Und setzen Sie dort Schwerpunkte und ja, welche?
Bitte schön.
Kräfteeinteilung ist gut. Wir setzen Schwerpunkte entsprechend der Förderrichtlinien des DOSB, des DBS und letztendlich auch das BMI. Also von der Warte her haben wir Sportarten, mit denen wir entsprechend der Entscheidungen beispielsweise der WVL-Kommission Leistungen vereinbaren und mit anderen eben nicht. Also für uns ausschlaggebend Entscheidung der WVL-Kommission, was die Projekte angeht.
Vielen Dank. Dann noch eine Frage an Herrn Beucher. Ich habe mir mitgeschrieben, dass Sie sagten, wir hätten bei der Paralympics den Abwärtstrend gestoppt. Das können wir bei der normalen Olympiade jetzt nicht unbedingt behaupten. Also zumindest, wenn wir den Medaillenspiegel angucken. Jetzt würde ich Sie fragen, was läuft denn Ihrer Meinung bei den paralympischen Athleten eigentlich möglicherweise besser oder bei der Spitzensportförderung in dem Bereich besser als bei unseren Olympiathleten und der Spitzenförderung?
Bitte schön. Bitte schön.
Unsere Athletinnen und Athleten trainieren wie olympische Athleten. Wir brauchen mehr paralympische Zentren. Wir trainieren an den Olympiastützpunkten. Das ist immer ein Ergebnis der Tagesform. Ich glaube nicht, dass es da schlechter läuft. Wir haben ausgezeichnete olympische Athleten. Wir haben Erwartungen an Olympia gehabt, wo wir sagen, die holen was. Und dann haben diejenigen, die wir nicht auf dem Schirm haben, haben etwas geholt. Das ist Sport live. Und wir betrachten das als einen großen Gewinn, dass wir ein gemeinsames Team D haben, Team D und Team D Paralympics, sodass ich sage, wir hatten jetzt ein paar Mal die Nase mehr vorn. Das kann beim nächsten Mal genau wieder umgekehrt sein.
Dann noch eine Frage. Sie sprachen auch davon, und das ist ja durchaus ein Erfolg, dass es bisher keine positiven Dopingkontrollen gab. Welchen Einblick hatten Sie da vom Kontrollgeschehen? Also die Frage natürlich an den Beucher wieder.
Ja, wir sind ohne Wenn und Aber reihen wir uns in den internationalen Anti-Doping-Kampf ein. Wir unterstützen natürlich die NADA und die WADA. Und wir sehen aber auch, dass weltweit immer versucht wird zu betrügen. Unsere Athleten sind sauber. Wir wissen, wie oft sie kontrolliert werden. Wir wissen, dass in manchen Ländern nicht so intensiv kontrolliert wird. Da sind wir eng an der Seite von Athleten Deutschland und eben, ich sage jetzt mal, an den Anti-Doping-Kämpfern auf dieser Welt. Doping ist Betrug. Betrug gehört nicht in den Sport. Wir kämpfen für einen sauberen Sport und deshalb ist uns da auch keine Investition zu schade.
Vielen Dank. Ich bitte die Fraktion der FDP, Herrn Hardewick, bitte nochmal um seine Fragen.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde zunächst Herrn Dr. Wick die Frage aus der letzten Runde geben, noch konkretisiert oder erweitert um die Frage, was im trainingswissenschaftlichen bzw. materialwissenschaftlichen Bereich in anderen Ländern investiert wird und wie da der Stand ist. Vielen Dank.
Ja, danke für die Frage. Ich würde an der Stelle mal China als denjenigen oder diejenige Nation, die die meisten Medaillen gewonnen hat bei den Paralympics ausklammern, würde reflektieren auf Großbritannien auf Platz 2, Italien auf Platz 6 und auch die Niederlande auf Platz 4. Sie sind mit ihren Ergebnissen jeweils besser als im olympischen Bereich und will da mal vielleicht einen Bogen schlagen zu möglichen Olympischen Spielen, Paralympischen Spielen in Deutschland. Jetzt könnte man mutmaßen, dass es bei Großbritannien noch das Nachwirken von den Olympischen Spielen von London ist und dass es vielleicht bei Italien schon der Vorgriff auf Mailand und Cortina 2026 ist. Vielleicht eine gewagte These, aber ich könnte mir vorstellen, dass das durchaus Effekte hat. Ein zweiter Effekt, die Länderanalysen laufen im Moment noch. Dort werden wir noch mal gezielt auch auf Förderung der paralympischen Disziplinen eingehen. Und ein dritter Aspekt, den ich erwähnen möchte, ist natürlich, ich glaube, hinter allem, wenn man um die leistungssportliche Entwicklung geht, steckt ein langfristiger Leistungsaufbau und der ist zwingend an Nachwuchs Gewinnung gebunden. Und ich glaube, das könnte auch ein Effekt sein, der in den anderen westlichen Demokratien hier eine große Rolle spielt.
Weitere Fragen? Vielen Dank. Das Thema Nachwuchsgewinnung würde ich auch noch mal für eine Frage an Herrn Beucher nutzen, weil wir sowohl jetzt über gesellschaftliche Störfaktoren gesprochen hatten, Einstiegshürden, aber auch das Thema Aufmerksamkeit in verschiedenen Aspekten hatten. Die Nachfrage, wenn man jetzt ein Großevent wie jetzt die Paralympics hat oder Paraweltmeisterschaften oder Ähnliches, inwiefern sich das bemerkbar macht, dass tatsächlich auch in den Vereinen mehr Anfragen kommen, inwiefern auch der DBS vielleicht mehr kontaktiert wird oder ob der Effekt da eher kleiner ist, dass es allgemein wichtig ist oder ob man da überhaupt bei diesen Sachen dann auch da was messen kann oder ob es eher tatsächlich darum geht, dass wir alle aufmerksamer sind, weil ich den Hinweis geben, hier, es lohnt sich doch mal, sich bei einem Verein zu wenden und so weiter. Danke.
Vielleicht noch mal kurz.
Wir leben in einem Flächenland und da sind 6.200 Behindertensportvereine zu wenig. Die decken einfach die Fläche nicht ab. Deshalb seit Jahren unser Appell an die Regelsportvereine im olympischen Bereich, das sind über 80.000, öffnet euch bitte für den Behindertensport. Das macht auch die eigene Vereinslandschaft attraktiver. Es gibt immer mehr Rollstuhlbasketballer. Es gibt sehr viele inklusive Sportangebote. Aber der Nachwuchs ist trotz der tollen Zahl, die ich noch mal wiederholen will, 53 Debütanten jetzt dabei, deckt einfach nicht das ab, was wir brauchen. Kann man nicht oft sagen. Uns fehlen die Schulen. Wir haben 7 Scouts von 16 in 16 Bundesländern. Das ist zu wenig. Wir müssen für jedes Bundesland nicht nur einen haben. Es ist ja, wir kennen ja alles, wissen ja von Ihren Wahlkreisen her, um Flächen zu besuchen. Man bekommt auch manchmal im Wahlkreis nicht alle weiterführenden Schulen besucht oder braucht da lange für. Das ist unser Punkt. Wir werden durch Öffentlichkeit, machen wir Eltern, Lehrern klar, dass Kinder mit Behinderung auch einen Anspruch auf Bewegung und Sport haben. Und nur daraus über den Nachwuchs, der dann auch Sport treibt, können wir gezielt leistungssportliche Ambitionen herausbekommen. Dazu braucht man Leute, dazu braucht man Fahrzeuge und dazu brauchen wir die Hilfe der olympischen Regelsportvereine. Ohne die geht das nicht, weil der Anteil von 6.200 Behindertensportvereinen trotz unserer mittlerweile wieder 524.000 Mitglieder, aber in einem Land von 82 Millionen nicht ausreichend ist.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende unseres Tagesordnungspunktes. Ich bedanke mich wirklich ganz, ganz herzlich bei unseren Sachverständigen, Herr Beucher, Herr Niedenzu, Herr Dr. Wick, Herr Nitsch, Herr Böck, Herr Herber, auch Frau Semmeschien, liebe Elena, nochmal ganz, ganz großes Dankeschön auch für deine emotionalen Darbietungen. Und für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg. Weiterhin die nächsten Paralympischen Spiele warten bereits. Sie stehen bald schon wieder vor der Tür. Genauso wie für unseren Behindertenverband auch die Winterspiele, jetzt Cortina Mailand, bald vor der Tür stehen. Deswegen wünsche ich uns gemeinsam weiterhin alles, alles Gute, viel Erfolg. Wir sollten die Flamme, sollten wir am Lodern halten, so wie vom Friedhelm Julius Beucher hier schon angekündigt. Und ich wünsche uns gemeinsam noch eine wunderbare Woche. Ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft und Dankeschön, dass Sie hier waren. So, was haben wir nicht da mehr? Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 1, rufe direkt Tagesordnungspunkt 5 auf, wo es um die Absetzung auch der Tagesordnung bereits schon ging. Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Verschiedenes.
Also, Herr Vorsitzender, ich habe gerade Ihre Ausführungen nicht verstanden, weil es zu laut war. Also können Sie das vielleicht nochmal wiederholen? Ich habe das nicht verstanden akustisch. Es war zu laut.
Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5. Verschiedenes. Gibt es hierzu noch Wortmeldungen? Das sehe ich nicht. Damit beende ich unsere Sitzung und wünsche uns noch gemeinsam eine angenehme Woche. Dankeschön.